Ich lese uns unseren Text vor, den wir heute uns ansehen. Ein kurzer Text und dann werden wir die Fenster wieder schließen und dann bete ich mit uns. Aus dem zweiten Timotheusbrief lese ich uns noch einmal die ersten beiden Verse vor. Vers 1 und 2. Paulus schreibt diesen Brief an den Timotheus aus dem Gefängnis in Rom, wo er nun auch schon weiß, dass er dieses Mal nicht wieder freigelassen wird, sondern sein Leben wird auch beenden, ja, heimgehen darf. So kann man es eigentlich viel besser noch sagen. Und nun hat er dem Timotheus noch so einiges zu sagen und der Gemeinde in Ephesus. Es ist wie ein Testament. Da haben wir begonnen, damit es zu lesen. Und ich lese uns die ersten beiden Verse noch einmal vor. 2. Timotheus 1, Verse 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. An Timotheus, mein geliebtes Kind. Jetzt kommt der Gruß, mit dem wir uns heute beschäftigen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Bis dahin. Wir können die Fenster gerne wieder schließen. Und wenn sie geschlossen wurde, dann werde ich auch noch mit uns gemeinsam beten. Lieber Herr, wir kommen zu dir als deine Geschöpfe, als Menschen, die von dir geschaffen wurden und doch ganz neu zu lernen haben, auf dich zu hören. Herr, deine Worte sind für uns oft etwas, was wir nicht leicht verstehen können. Und selbst bekannte Worte sind uns manchmal so vertraut, dass wir uns gar nicht mehr viel Gedanken darüber machen. Und nun wollen wir dich bitte heute Morgen, wenn wir diesen Gruß betrachten, dass du uns anleitest, ihn zu verstehen und auch zu begreifen, was du selbst damit sagen möchtest, heute in unser Leben hinein uns mitgeben möchtest. Herr, wir befehlen uns in deine Hände, wir brauchen deine Hilfe, deine Leitung durch deinen Geist. Lehre, unterweise uns, schenk Gnade zum Hören wie auch zum Reden. Amen.
Amen.
Amen. Ihr lieben Geschwister, da mein Vers oder eigentlich mein Text so kurz ist, darf ich ihn uns noch einmal vorlesen. 2. Timotheus 1, der zweite Vers, nachdem wir uns den Schreiber betrachtet haben, Paulus und den Empfänger Timotheus, kommen wir nun zu den Grußworten. Und diese Grußworte, die sind immer gleich, fast also mit ganz kleinen Ausnahmen. Der Paulus verwendet sie in all seinen Briefen und oft am Anfang wie am Ende kommen sie und werden uns dann auch mitgegeben. Hier lese ich uns den Gruß vor, wie er ihn aufgeschrieben hat, Vers 2. Da heißt es Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir. Von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Auf diesen Gruß wollen wir heute schauen und wollen ihn uns etwas näher auch betrachten. Wie oft hat der Paulus diesen Gruß gehört, der Timotheus, so muss ich es sagen, wie oft hat der Timotheus diesen Gruß gehört? als er als junger Mann von Paulus auf der zweiten Missionsreise berufen wurde, mitzugehen. In der Apostelgeschichte können wir das hier nachlesen. Hat er über viele Jahre hinweg ihn auch begleiten dürfen. Und immer wieder, wenn sie in eine Ortschaft gekommen sind und der Paulus hat dann also die Geschwister gegrüßt, dann hat er wahrscheinlich solche oder ähnliche Worte verwendet. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch, wenn es dann mehrere waren, von Gott dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Und so hat der Timotheus das also ganz, ganz, ganz oft gehört. Das heißt aber noch gar nicht, dass er wirklich dann auch das sofort hat verstehen können und begreifen können. Was sagt der Paulus da überhaupt? Ja, so grüßt man sich halt. So spricht man halt. Aber der Timotheus hat wahrscheinlich auf seinem Weg, den er mit dem Paulus gegangen ist, dann auch einmal sich hingesetzt. Manches hat er vorher schon aus seiner Gemeinschaft mit dem Herrn und auch in der Gemeinde, wo er herkam, gelernt. Aber manches hat er auch noch lernen müssen. In der Situation befinden wir uns heute auch. Und es ist für uns ganz hilfreich, dass wir uns diese Aufgabe stellen. Das sind drei Worte, die als Grußworte nun auch hier stehen, als Wünsche Gottes an die Gemeinde in Ephesus und an Timotheus vom Paulus überbracht. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Wir müssen darauf schauen. Ich weiß nicht, wie leicht es euch fällt, auf Worte zu schauen. Manchmal, wenn man so einen Kontoauszug in der Hand hat, da ist es dann so, dass man dann genau hinschaut, wo steht das Komma? Sind es jetzt also 2.500 Euro, die ich auf meinem Konto habe, oder 250 Euro? Also das macht ja einen Unterschied. Und da gucken wir ganz genau hin. Ne? Der Gehaltscheck, also was auch immer. Dinge, wenn Rechnungen kommen, wenn der Handwerker unsere Rechnung bringt und er hat also das Komma nicht richtig gesetzt und verlangt auf einmal 25.000 Euro, wo doch eigentlich 2.500 Euro das Rechte gewesen wäre. Also da protestieren wir, da sagen wir, das stimmt nicht. Ne? Das ist also nicht richtig. Wir können eigentlich genau hinsehen. Wir machen das auch ganz oft, wenn wir auch wissen, da hängt ganz arg viel davon ab. Und heute Morgen möchte ich euch ermutigen, hier ganz genau darauf hinzusehen. Und ihr könnt es jetzt vielleicht nicht so gut machen, weil ihr jetzt nicht vielleicht Konkordanz zur Hand nehmen könnt oder Wörterbuch oder sonstige Hilfsmittel, damit ihr diese Worte nachschlagen könnt. Aber ich sage es euch, wenn ihr es nicht tut, bleibt es für euch einfach ein Gruß. Und es ist für euch dann gar nicht wirklich ein Segen darin, wenn ihr euch nicht die Frage stellt, was heißt Gnade? Also nicht, was ich jetzt so mir vorstelle, so in meiner Fantasie, sondern was sagt Gott über das Wort Gnade im Alten Testament und was sagt Gott über das Wort Gnade im Neuen Testament? Wenn ihr euch die Mühe macht, das nachzuschlagen, könnt ihr etwas über die Gnade lernen. Wenn ihr euch verlassen wollt auf eure Fantasie, dann ist es unter Umständen so, dass ihr vielleicht das ganze Leben über Gnade hört. Ihr hört diesen Gruß, ihr hört dieses Wort, ihr hört also im Grunde genommen etwas, aber ihr versteht es gar nicht. Notwendig. Es ist absolut notwendig, es zu verstehen, sich darüber Gedanken zu machen, nachzuschlagen. Der Timotheus hat diesen Gruß hunderte, tausende Male gehört. Und ihr habt hunderte Male, vielleicht tausende Male von der Gnade Gottes gehört in Jesus Christus. Aber die Frage bleibt trotzdem bestehen. Und sie ist die wichtigste Frage für euch und euer Leben und für mein Leben. Haben wir eigentlich begriffen, was damit gemeint ist? Haben wir es für uns verstanden, was wirklich auch damit erklärt wird? Das ist ja so eigentlich so ein Bekenntnis auch der eigene Schwachheit und Unfähigkeit. Ich brauche Gnade, ich brauche Barmherzigkeit, ich brauche Friede. Und ich kann sie nicht mir aus meinem Herzen herausschneiden, ich kann sie nicht aus meinem eigenen Leben herausnehmen. Gott muss sie mir schenken, diese Gnade, diese Barmherzigkeit und diesen Friede. Das wird uns hier auch erklärt. Ne? Sie kommen von Gott, das wird uns hier beschrieben und geschildert, von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn man genau hinsieht, dann merkt man das, es ist ein ganz klares Statement, wo erklärt wird, du hast es nicht von dir aus. Gott muss es in dein Leben hineinbringen. Er muss es hineintragen. Er muss es in dein Herz legen. Er muss diese Gnade, diese Barmherzigkeit und diesen Friede dir schenken. Es demütigt einen, weil wir doch auch gerne die Dinge haben wollen, von uns aus, damit wir leben können. Wir wollen für uns selbst auch sorgen können. Das ist etwas, wo wir sagen müssen, ich kann nicht für mich sorgen. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich habe nicht diese Gnade, ich habe nicht diese Barmherzigkeit, ich habe nicht diesen Frieden. Gott muss mir das schenken. Er muss es in mein Leben hineinbringen und hineintragen. Also der Timotheus musste schon ganz genau hinhören und musste dann auch sich Gedanken machen. Und das wollen wir heute Morgen auch tun, diese drei Wörter einmal näher betrachten. Und wir wollen es in einer ganz einfachen Weise tun und wollen versuchen, es zu verstehen, was ist damit gemeint. Was ist so wichtig, dass es an jedem Briefanfang steht und immer am Ende wieder in ähnlicher Weise auftaucht? Was steht über all dem anderen drüber, was in diesem Leben oft für uns so wichtig ist? Essen, Trinken, Kleidung und Arbeit und Familie und so. Was ist noch viel, viel, viel wichtiger? Nun, beginnen wir doch mit dem Allerersten. Beginnen wir mit der Gnade. Was ist das überhaupt, Gnade? Ich möchte es ganz einfach umschreiben als die Hilfe Jesu. Wenn ihr wollt, dürft ihr mit mir aufschlagen aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 24, wo uns das etwas erklärt wird. Vers 23 lese ich noch mit dazu, Römer 3, Verse 23 und 24. Also wir schauen uns den Gruß an, der Paulus grüßt den Timotheus und die Gemeinde in Ephesus und beginnt mit Gnade. Was ist Gnade? Dort im Römerbrief hat der Paulus Folgendes aufgeschrieben, Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir befinden uns in einer Schuld, in einer Sündeschuld. Wir haben Gottes Gebote nicht gehalten. Wir sind nicht in der Lage, wirklich gerecht zu sein, seine Gebote zu erfüllen. Und jetzt heißt es, Vers 24, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist, die Hilfe Jesus, seine Erlösung, seine Rechtfertigung. Die Hilfe Jesu. Was brauche ich mehr als alles andere? Die Hilfe Jesu. Und jetzt will ich es mal ganz praktisch werden lassen, damit wir auch anhand von vielleicht ein, zwei Beispielen das begreifen können, wie das dann im Leben der Christen ausschaut. Einmal im Matthäus-Evangelium im 14. Kapitel, da haben wir so einen Bericht, wo der Herr Jesus, weil er eben der Sohn Gottes ist und wahrer Mensch, auf dem See Genezareth geht. Und Petrus, der ganz mutig war und auch immer seinem Herrn folgen wollte und auch in dieser Situation nun zu ihm gesprochen hat, Vers 28, Matthäus 14, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Und der Herr hat ihm geantwortet, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und er hat ihn dann wirklich aus dem Wasser gezogen und sie sind dann wieder ins Schiff gestiegen. Die Hilfe Jesu. Sie beginnt mit der Erlösung, nicht? Also mit der Befreiung und Erneuerung, der Errettung. Damit beginnt sie, diese Hilfe Jesu. Und dann geht sie aber weiter und setzt sich fort. Und in all den viele unterschiedliche Lebensumstände wird sie dann offenbar die Hilfe Jesu. Und das ist hier so das große Ausrufezeichen, was am Anfang in diesem Brief von Gott gesetzt wird. Ich will euch helfen. Ich möchte euch beistehen. Und darf ich euch das so einfach auch mitgeben für eure Lebensumstände und für eure Wege in dieser neuen Woche, die vor euch liegt, dass da einer ist, der himmlische Vater, der seinen Sohn gesandt hat und uns durch ihn auch helfen möchte und beistehen möchte. Wir kommen auch in so starke Winde und dann fürchten wir uns und wir sind dann auch unsicher und wir drohen unterzugehen. Vielleicht nicht, dass wir jetzt Angst haben zu ertrinken, weil wir nicht auf dem Wasser laufen, aber es sind andere Dinge, wo wir dann Angst haben. Die Ängste, sie sind da, sie sind in unserem Leben vorhanden, sie sind jeden Tag da. Ganz unterschiedlicher Art. Und jetzt ist es gut, daran zu denken, der Herr Jesus möchte mir helfen. Und wisst ihr, das alleine ist schon etwas ganz Wertvolles, wenn ich das weiß. Aber nun wäre es ganz nützlich, wenn ich meine Hand ausstrecke und die Hand des Herrn Jesus, wie er sie mir entgegenhält, auch ergreife. Es ist gut für euch, wenn ihr jetzt hier sitzt und mitnehmt in eure neue Woche, der Herr Jesus möchte mir helfen. Aber es wäre noch viel besser, wenn ihr von eurer Seite euch immer wieder auf ihn zubewegt. Und immer wieder auch diese ausgestreckte Hand seht und sie im Glaube ergreift. Das ist so ein simples, dummes Beispiel, aber trotzdem möchte ich es mal verwenden. Ich stehe jetzt also mit einem hungrigen Magen draußen auf der Straße und über der Straße gegenüber ist eine Imbissbude. Und jetzt also sehe ich also, oh, da ist eine Imbissbude. Und ich habe Hunger. Aber dadurch werde ich halt noch nicht satt, gell? Also das reicht ja noch nicht aus. Das ist ja schön, das zu sehen, dass ich lesen kann und ich rieche vielleicht sogar der Duft von den herrlichen Würsten, die da gebraten werden und was auch noch Pommes frites oder was alles andere, was man da riechen kann. Das ist wunderbar, nicht? Wenn ich so, ich kann es riechen, ich kann es sehen, ich kann es lesen. Das hilft mir aber alles gar nichts. Wenn ich nicht über die Straße rübergehe und zum Imbiss gehe und sage, ich möchte Wurst, ich möchte Currywurst, ich möchte Bratwurst oder was auch immer, das ist ja völlig egal. Und so ist es auch mit der Hilfe Jesu, wenn ihr in die neue Woche geht. Es ist ganz gut, das zu wissen, dass er da ist. Oh ja, da ist er. Aber wenn ihr von euch diese Hilfe nicht in Anspruch nehmt, ist es schlecht? Ja? Wenn ihr euch nicht also auf den Weg begebt und sagt, jetzt, heute, wo so ein schwieriger Tag ist, das allererste, was ich brauche, ist die Hilfe Jesu. Und jetzt gehe ich zu ihm. Und jetzt schlage ich sein Wort auf. Und jetzt ergreife ich im Glauben seine Hand. Jetzt lasse ich mir von ihm den Tisch decken und lasse mich von ihm ganz reich beschenken. Jetzt lasse ich mich von ihm auf die grüne Weide führen und zu den stillen Wasser. Manche leider unnötigerweise. Sie wissen, dass da der Herr ist. Aber sie gehen nicht zu ihm hin. Sie verwenden nicht diese Gnade. Man kann Gnade versäumen, das steht in der Bibel drin. Ne? Also man kann durch die Woche gehen und man kann das eigentlich so theoretisch im Kopf haben. Der Herr Jesus ist da, ne? Also er will mir helfen. Aber das hilft gar nichts, wenn ich jetzt also nicht persönlich zu ihm komme. Was ist es eigentlich, was uns hindert, das zu tun? Ganz viele unterschiedliche Dinge kann es da geben. Stolz, dass man doch mehr sich vertraut. Ich mache mich da jetzt dran und erledige das jetzt. Oft ist es auch das eigene Fleisch. Ich möchte nicht mich hinsetzen und das Wort Gottes lesen. Es ist etwas, was mich anstrengt. Ich möchte viel lieber aktiv sein, unterwegs sein. Ich möchte etwas tun. Das Fleisch möchte immer rennen und laufen und möchte irgendwie auch den eigenen Reize nachgehen und sich hinsetzen und einfach Gott mit sich reden lassen, das möchte unser Fleisch, weil es noch nicht wiedergeboren ist, noch nicht erneuert ist, eben nicht tun. Es ist für unser Fleisch wirklich ganz schwierig. Aber ich möchte euch ermutigen darin, der Herr Jesus möchte euch helfen, so wie er um Petrus geholfen hat. Er möchte euch, wenn ihr auf dem Wasser geht, also wenn ihr schwierige Lebensumstände habt, euch seine Hand reiche. Und möchte euch retten und beistehen. Aber er möchte euch auch erziehen, dass ihr zu ihm kommt, dass ihr wirklich auch begreift, das ist wichtiger wie alles andere. Es kann vielleicht sein, dass ihr heute Morgen nicht gut frühstücken kann. Es kann vielleicht sein, dass ihr manches andere nicht tun kann. Aber wenn ich das eine vergesse, die Hilfe Jesu für meinen Tag nicht zu ergreifen, dann ist alles andere ganz schlecht. Aus dem Grund ist wirklich das immer am Anfang der Briefe und am Ende der Briefe zu finden. Das könnt ihr nachschlagen. In den ganzen Briefen von dem Paulus taucht das immer wieder auf, als wollte er es all den Christen sagen. Du brauchst nichts wichtiger als die Hilfe Jesu. Persönlich, in der Familie, Mann und Frau, die Hilfe Jesu, sie zu erbeten, miteinander zu lernen zu beten. Das ist eigentlich etwas, was lebensnotwendig ist. Und trotzdem fällt es uns so schwer. Ne? Wir können vieles andere miteinander machen, uns Gedanken machen über unsere Finanzen, über unseren Garten, unser Haus, unser Auto und was weiß ich was. Aber miteinander beten, die Hilfe Jesu miteinander zu suchen. Das tut man erst, wenn man lernt, Gott hinterher zu denken. Der himmlische Vater sagt mir und der Herr Jesus Christus sagt mir, dass für mich nichts wichtiger ist als die Hilfe von ihm. Und jetzt wollen wir sie miteinander in der Familie erbeten. Vater und Mutter und vielleicht sogar die Kinder. Miteinander diese Hilfe aussuchen. Macht es am Anfang eurer Ehe. Macht es und lernt es, wenn ihr mit da drin steht und vielleicht noch nicht gelernt habt. Aber tut es, übt euch darin. Es ist nicht leicht. Ihr werdet 1000 und noch viel mehr Entschuldigungsgründe finden, warum es euch nicht gelingt, miteinander zu beten. Aber es ist wichtig, dass ihr es lernt, miteinander. Es ist wichtiger wie alles andere. Eine Ehe ohne Gebet ist eine arme Ehe. Also da kann vieles andere da sein. Ne? Da kann also das Konto voll sein, da kann also vielleicht es einen Haufen Kinder geben. Aber eine Ehe ohne gemeinsames Gebet, dass man miteinander dem Herrn auch begegnet und sagt, Herr, steh uns bei. Das ist etwas, wo ja, wir müssen wir alle weiter wachsen und lernen. Also die Hilfe Jesu. Passt auf, ich will noch ein anderes Beispiel hinzufügen, um euch das klar zu machen, wie sehr der Herr uns helfen möchte und dass er wirklich ein großes Interesse daran hat, dass dieser Gruß nicht einfach so nur ein Floskel ist, Gnade, ich möchte euch gnädig sein, sondern wir finden das mal beschrieben vom Lukas am Anfang der Apostelgeschichte. Da sagt er Folgendes, der Lukas hat also für seinen Neffe Theophilus, ne, denn da hat er also die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium auch schon aufgeschrieben. Und da spricht er von dem, was der Herr Jesus tut und lehrt. Und jetzt sagt er in Vers 3 von Apostelgeschichte Kapitel 1, er sagt es über den Herrn Jesus Christus, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig. Durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Ihnen erwies er sich auch als lebendig. Hilfe, seine Hilfe. Die Jünger folgte ihm bis zum Kreuz. Sie standen unter dem Kreuz. Haben sie auch berichtet. Aber was kam? Schon das Kreuz selbst, die Gefangennahme, der Tod. Es war für sie ja kaum auszuhalten. Sie konnte nicht damit umgehen. Sie verschlossen ihre Türe. Sie hatte Angst. Und als der Herr auferstand, da musste er durch diese verschlossene Türe hindurchgehen und sie besuchen und sie ermutigen. Und musste sie lehren, er lebt, ich lebe, ich bin lebendig. Das ist eine Hilfe, die er ihnen gegeben hat. Nun haben wir es viel leichter, weil wir ja lesen können, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist und zu Rechten des Vaters sitzt. Und für uns auch Eintritt als Hoherpriester. Und trotzdem brauchen wir diese Hilfe. Timotheus hat sie in Ephesus gebraucht. Der Herr lebt, er lebt. Er ist bei mir. Er hilft mir, er leitet mich auch an, er unterweist mich, er redet mit mir über sein Reich und seine Anliegen. Und das ist eine Hilfe, die absolut notwendig ist. Gnade, die Hilfe Jesu, Erlösung, Errettung, Beistand in ganz schwierige Lebensumstände, aber auch dieses sich erweisen als der Lebendige. durch sein Wort, durch seinen Geist. Ich bin da. Und ich lehre dich, ich unterweise dich. Diese Hilfe Jesu, wie wichtig ist sie für uns? Mehr als alles andere. Mehr als alles andere brauchen wir Gnade. Brauchen wir die Hilfe Jesu. Und wir werden in unserer Art heuchlerisch, wenn wir nun sagen würden, ich brauche diese Gnade und sie aber gar nicht aufsuche. Versteht ihr? Das ist eigentlich so, wie man sagt, also, ach, das ist ein wunderbarer Bäcker, da gehe ich gern hin und kaufe Brötchen, aber mir geht eigentlich wirklich gar nicht hin. Wir schwärmen immer nur, oh, wie wunderbar sind dem sein Brot und seine Süßstückler und seine also Blätterteig und was er alles sonst noch macht. Wie schmeckt es so toll, aber man geht nie hin. Ne? Es reicht nicht aus, diese Gnade Gottes in den Mund zu nehmen und sie wirklich auch zu preisen und zu loben und zu bekennen, dass man sie braucht, wenn man nicht persönlich sie fortwährend ergreift, im Glaube zum Herrn Jesus kommt und auch ihn als den Lebendiger dann entdeckt und sich von ihm unterweisen lässt. Wisst ihr, das ist das, was den Herrn Jesus auch, als er den Pharisäer begegnet ist, was ihn so arg erzürnt hat. Die Pharisäer konnten reden wie die Engel und verhielten sich wie die Teufel. Sie konnte vieles vom Alten Testament zitieren. Das war alles so im Kopf, aber in ihrem Leben haben sie kein Interesse an Jesus gehabt. Sie haben ihn verfolgt. Sie haben ihn am Ende ans Kreuz gebracht. Das war eigentlich wie ein Konkurrent für sie. Das ist das Gleichnis vom Weinberg. Und wo der Herr Jesus ihnen dann auch gesagt hat, ihr seid die diesen Weinberg eigentlich hätte versorgen sollen. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt mir gar nicht den Lohn gegeben. Die Bote, die ich zu euch geschickt habe, die habt ihr umgebracht. Und mein eigener Sohn, den ich euch geschickt habe, den bringt ihr auch um. Die Frage ist wirklich da, inwieweit ist es mir ernst mit dieser Gnade? Inwieweit ist es für mich etwas, was auch in den einzelnen Tagen der Woche und auch heute an diesem weiteren Tag mich überhaupt berührt? Die Hilfe des Herrn Jesus Christus. Nun, es ist die Grundlage unseres Lebens. Wo diese Hilfe nicht da ist, wo sie nicht in unserem Herzen da ist, ist alles andere nur im Grunde genommen vergebliche Liebesmühe. Es ist ein Namenschristentum dann. Aber es ist nicht wirklich so, dass der Herr Jesus Christus im Herzen wohnt und einen leitet, führt, unterweist, sich als lebendig erweist und einem beisteht. Nun, das ist das, was hier als erstes in diesem Gruß auftaucht, also die Gnade. Aber nun geht es ja noch weiter. Neben der Gnade taucht eben auch die Barmherzigkeit Jesu auf. Die wird hier auch genannt in dem Gruß im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Wenn ihr in der Bibel nachschaut, dann werdet ihr feststellen, dass diese beiden Begriffe, Gnade und Barmherzigkeit, wie ein Brüderpaar sind. Sie gehören zusammen. Wo Gott Gnade auch erweist, wo er sich verbindet mit einem Sünder und ihn errettet, wo er ihn also schon vor Grundlegung der Welt erwählt und dann auch sich verpflichtet, ihn zu erlösen und sein eigenes Sohn zu senden, da schenkt er eben auch diese Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit, die gehören wirklich zusammen. Diese Barmherzigkeit Jesu, ich will sie auch einmal anhand von einem Beispiel aufzeigen, damit es also euch deutlich wird, anhand von einem biblischen Beispiel, was damit gemeint ist. Barmherzigkeit Jesu. Also im Johannesevangelium, ganz am Ende, da haben wir eine Stelle, wo der Herr Jesus nach seiner Auferstehung nun auch den Jünger sich offenbart. Und das ist am See Genezareth. Der Petrus und noch ein paar andere von den Jüngern sind also auf diesem See gewesen und sie haben nun Fische fangen wollen und haben sich angestrengt die ganze Nacht hindurch. Und es waren Fischer. Aber sie haben gar nichts gefangen. Absolut nichts. Ihre Netze waren leer. Sie kommen frustriert zurück. Und dort am Strand steht der Herr Jesus Christus. Johannes 21, Vers 5. Da spricht er zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist Barmherzigkeit. Er sieht es. Also, sie müssen ihm das ja gar nicht sagen, dass ihre Netze leer sind. Er weiß es. Aber nun möchte er es auch von ihnen hören. Und sie haben es ihm dann auch gesagt. Sie antworteten ihm: Nein. Und jetzt kommt diese aktive Barmherzigkeit, dieses nicht nur in dem Sinn mitleiden, mitempfinden, sondern sich nun auch dieser Not anzunehmen. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Nun, der Herr weiß, dass unsere Netze leer sind. Also, in andere Worte, er weiß, dass wir gar nichts zu bringen haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Pfarrer Wilhelm Busch, die Biografie. Dem Pfarrer Wilhelm Busch wurde es so deutlich, dass er am Herrn nichts bringen konnte. Er war sich immer wieder seiner eigenen Schwachheit sehr bewusst. Und das ist unsere Situation. Unsere Netze sind leer. Aber nun haben wir einen Herrn, einen Erlöser, einen Heiland, der barmherzig ist und der mit uns fühlt und mit uns leidet, der auch bei uns in unserem Leben dasteht, wenn wir frustriert zurückkehren von einem Tag, wo nichts gelingen wollte und wir dann auch sagen müssen: Heute ist wieder alles schief gelaufen. Egal, was es auch war. Und dann sagt er: Ich weiß, wie du es machen kannst. Und ich zeige es dir auch. Steht dabei, ich empfinde mit dir. Ich weiß, dass du gar nichts gefangen hast. Ich weiß, dass gar nichts gelungen ist von dem, was du dir vorgenommen hast. Das sind so Situationen in unserem eigenen Leben, die immer wieder auftauchen. Es muss ja nicht sein, dass alles misslungen ist, aber es sind immer wieder Dinge da, wo wir einfach frustriert sind. Wir sagen: Eigentlich wollte ich es besser machen. Egal, was es auch immer ist, unser geistliches Leben, unser Leben in der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, egal, unser Zeugnis, man könnte alles da einsetzen. Und dann schauen wir uns an und sagen: Herr, weißt du, eigentlich habe ich es gewollt, aber es ist mir gar nicht gelungen. Meine Netze sind leer. Und dann sagt der Herr: Ich kann damit umgehen. Ja, nicht nur, dass ich damit umgehen kann, sondern ich empfinde mit dir und deiner eigenen Schwachheit. Aus dem Grund bin ich gekommen. Es geht mir zu Herzen, wenn du selber so elend bist. Ich leide mit dir in deinem Elend. Das ist die Barmherzigkeit des Herrn Jesus Christus. Und er hat dann eben auch Rat, er steht nicht nur da und ist so traurig mit den Jüngern, sondern er sagt ihnen auch: Jetzt werft mal eure Netze da aus und dann werdet ihr fangen. Ja. Und dann haben sie ihre Netze ausgeworfen und sie konnten sie nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Und als sie dann diesen ganzen Fischfang unter großer Kraftanstrengung, also auch an Land bringe, da lesen wir davon, dass dort, als sie ans Land gestiegen waren, ein Kohlenfeuer brannte. Stellt euch vor, da kommen diese Fischer, die in der Nacht schon gearbeitet haben, nach einem erneuten Fischfang, völlig erschöpft, auch glücklich zwar, aber doch erschöpft und frierend wahrscheinlich auch, weil sie auch nass geworden sind. Die Fischer, die werden ja immer auch nass dann, wenn sie da die Arbeit tun. Jetzt kommen sie da an Land und jetzt brennt dort ein Feuer, ein Kohlefeuer. Und ein Fisch liegt darauf und Brot. Ja. Das ist Barmherzigkeit. Ja, das ist Barmherzigkeit. Wenn ich das erleben darf, also meine eigene Kraft, meine eigene Stärke, ich fühle mich ganz schwach. Aber jetzt komme ich zu ihm und sehe, ach, jetzt hat er sein Feuer angezündet, der Herr Jesus. Und dort liegt etwas für mich, was ich auch zu mir nehmen darf. Das ist Barmherzigkeit. Und die brauchen wir. Also diese Barmherzigkeit, das ist der Trost in unserem Leben. Wisst ihr, manches Mal ist es so schlecht, mit sich selber auszukommen. Ich hoffe, dass ihr das auch schon begriffen habt. Also wenn ihr euch liebt und denkt, dass alles in Ordnung ist, dann habt ihr vielleicht noch gar nicht so richtig gesehen, was der Herr Jesus euch auch zeigen würde, wenn ihr nur auch ihn diese Zeit schenkt, dass er es tun kann. Es ist so, man ist ganz oft in der Situation, dass man mit sich selbst gar nicht zurechtkommt. Ganz unzufrieden ist. Und die Jünger, die waren wahrscheinlich auch unzufrieden, als sie eben diesen Fischfang, den sie machen wollten, nicht machen konnten. Wir sind doch Fischer, ne? Wir können das doch. Also wir haben ja mal ein Fischereiunternehmen gehabt. Ne? Also Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, könnt ihr ja lesen. Die haben miteinander gefischt im See Genezareth. Und jetzt aber, jetzt ist alles weg. Wir kriegen das gar nicht mehr hin. Unzufrieden zu sein mit sich selbst. Oder von außen her, ganz arg schwierige Lebensumstände zu haben, egal was es auch immer ist. Menschen, die einen ungerecht behandeln. Umstände des täglichen Lebens, die ganz schwierig sind. Lange Anfahrtswege zur Arbeit, stressige Arbeitssituation, ganz egal was auch immer es ist. Wenn ich jetzt ohne die Barmherzigkeit Jesu, ohne den Trost Jesu leben müsste, ist unmöglich, geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Das ist, also diese Welt gibt mir keinen Trost. Wir können uns selber nur ganz schlecht trösten. Wilhelm Busch hat es in seinem Dienst einmal ganz klar auf den Punkt gebracht. Wenn ich einen Besuch mache in einem Haus, wo jemand gestorben ist, ich kann nicht trösten. Ich bin dazu nicht in der Lage. Gott muss trösten. Ne? Nur er allein kann trösten. Und das ist auch für unser Leben, für all diese ganz schwierigen Umstände mit uns selbst, mit anderen. Niemand kann trösten außer er. Niemand ist in der Lage, uns wirklich aufzurichten, wenn wir selber auch am Boden zerschlagen sind und da niederliegen. Wir brauchen diese Barmherzigkeit. Und nur durch diese Barmherzigkeit ist dann wieder so auf einmal es möglich, wirkliche Hoffnung zu haben. Zuversichtlich zu sein. Da brennt ein Feuer. Oh, meine Netze sind voll. Der Herr Jesus hat sie mir gefüllt. Da ist warm. Jetzt kann ich mich aufwärmen. Das ist Barmherzigkeit. Das ist sein Trost. Ne? Das ist etwas, was also genauso wichtig ist und was Sie verstehen müssen und was da ist. Der Herr Jesus möchte tröster, barmherzig sein. Bitte, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr jetzt ganz arg auch Schmerzen habt, seelischer oder körperlicher Art, Bitte denk daran. Das ist dem Herrn so wichtig, dass er es am jeden Anfang des Briefes all seine Kinder auch hören lässt und am Ende des Briefes auch immer wieder sie hören lässt. Ich möchte dir gnädig sein. Ich möchte barmherzig sein. Ich möchte, dass du meine Gnade und meine Barmherzigkeit auch erlebst und sie erfährst. Meinen Trost, meine Hilfe. Aber nicht nur das, sondern eben auch noch, was hier dazu kommt als Letztes, und das ist der Friede. Der Friede des Herrn Jesus Christus. Also hier ist nicht gemeint, bitte, ich hoffe, dass ihr das verstehen könnt, nicht so dieser Friede, den Menschen miteinander schließen können, wenn sie sagen, ach, jetzt hören wir auf zu streiten, jetzt sind wir wieder so richtig gut miteinander. So, das gibt es ja auch in der Welt immer wieder. Nee, hier ist ein viel größerer und wichtigerer Friede gemeint. Und es ist der Friede, der kaputt gegangen ist, als so im Paradies, als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben. Und im Römerbrief hat der Paulus das auch genauso aufgeschrieben, dass dieser Friede einer ist, der eben durch den Herrn Jesus Christus in unser eigenes Leben hineinkommt. Im Römerbrief Kapitel 5, Vers 1, da heißt es, da wir nun aus Glauben, das heißt also unser Vertrauen, setzen wir ganz in den Herrn Jesus Christus. Er hat für uns das Gesetz erfüllt, er hat für uns am Kreuz unsere Sünde getragen und er ist für uns dort gestorben und hat die Strafe auf sich genommen. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Manches Mal, gerade heute in dieser Zeit, in der wir leben, wo Krieg in der Ukraine ist und auch manche andere Katastrophen da sind, da kann ein Mensch ganz leicht versucht sein zu sagen, ach ja, es muss wieder Friede da auch einkehren und das ist das Wichtigste. Wir müssen jetzt gucken, dass also da wieder Friede einkehrt. Das ist natürlich auch wichtig, dass da wieder Friede einkehrt. Aber wenn wir hier nur stehen bleiben würden auf der Erde und all diese irdischen Streitereien versuchen würden zu schlichten, wäre es nicht ausreichend. Die Frage, die wichtigste Frage für den Menschen ist, habe ich Frieden mit Gott? Also kann ich denn sagen, wenn ich jetzt vor dem himmlischen Vater stehe, oh, ich kann ihn umarmen mit großer Liebe und Freude ihm begegnen, weil ich weiß, dass der Herr Jesus Christus mein ganzes Elend, meine Schuld, meine Sünde, er hat sie auf sich genommen und er hat sie bezahlt. Ich habe sie ihm auch gebracht, nicht? Ich habe sie ihm wirklich gebracht. Ich habe sie ganz persönlich hingelegt. Herr Jesus, ich bin ein Sünder, ich bin ein Versager, ich bin verloren. Erbarm dich über mich, vergib mir und errette mich. Das ist das Wichtigste, der Frieden mit Gott. Und nur durch diesen Frieden mit Gott wird auch mein Leben zur Ruhe kommen. Das ist wichtig. Also dieser Frieden mit Gott hat Auswirkungen auf mein tägliches Leben in dieser Welt. Ich will euch auch hier ein Beispiel dazu geben, damit ihr das versteht, wie der Paulus das auch für sich selbst praktiziert hat und auch weitergegeben hat in seinem Brief an die Philipper. Da hat er ihnen das also so erklärt und gesagt, also ihr lieben Geschwister, ihr müsst lernen, diesen Frieden zu erfahren und darin zu leben. Und wie könnt ihr das machen? Da heißt es, also Philipper 4, Vers 6 und 7 in folgender Weise. Philipper 4, Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts. Es kann ein Weltmensch nicht machen. Für ihn ist das unmöglich. Er kennt den Herrn Jesus gar nicht und deswegen kann er auch gar nicht die Sorge ihm hinlegen und will es auch gar nicht. Er will sich selber sorgen. Aber manchmal ist es auch für Kinder Gottes ganz schwierig, sich um nichts zu sorgen. Sie müssen das dann auch lernen. Wir müssen es lernen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, dass es nicht einfach so eine theoretische Anleitung ist, die der Paulus mal im Schulunterricht als Pharisäer gelernt hat, wo sein Lehrer vor ihm gestanden ist und gesagt hat, also lieber Paulus, so, jetzt will ich dir mal die Formel für Friede auch erklären, ne, damit du dann also das weißt, jetzt pass mal auf, das geht so, sorgt euch um nichts und dann trägt er einem diesen Vers vor. Ne? Nein, das ist etwas gewesen, was der Paulus in seinem Leben, ja, ich will mal so sagen, fast jeden Tag genau so praktiziert hat. Es ist eine Erfahrung des Paulus gewesen, darin lebte er. In seinem Leben gab es ganz viele Sachen, wo ihn durcheinander gebracht habe. Also da waren zum einen mal diese abenteuerliche Reise, wo er fortwährend in große Gefahr gekommen ist, in Gefängnisse geworfen wurde, geschlagen wurde, auf dem Schiff dann auch in Not gekommen ist. Und da gab es die viele Menschen, mit denen er zu tun hatte, innerhalb der Gemeinde, wo es dann auch immer wieder Probleme gegeben hat. All diese Schwierigkeiten. Der Paulus war jemand, der ein unwahrscheinlich stressiges Leben hatte. Der auch dazu noch also ganz arg angefochten wurde. Pfahl im Fleisch hatte. Lesen wir ja auch. Und jetzt hat ihn das alles ganz, ganz mitgenommen. Es hat ihn also wirklich in seinem eigenen Herzen ganz arg unter Druck gesetzt. Immer wieder neu. Das ist Paulus, versteht ihr? Das ist nicht so dieses Leben auf der Sonnenseite, wo man sagen könnte, also der hat ja nie Sorge gehabt oder so, dem ist immer ganz gut gegangen, dem ist alles zugeflogen. Oh nein, der hat ganz viele Kämpfe gehabt. Einmal hat er am Leben so sehr auch gelitten und war verzweifelt, die Lebensumstände waren so schwierig, dass er dachte, jetzt ist alles gleich zu Ende. Und dann musste der Herr ihn lehren, seiner Gnade zu vertrauen, der Gnade Gottes. Und es war für ihn also etwas ganz Alltägliches. Ich bringe meine ganze Sorge am Herrn. Und ich bringe sie ihm immer wieder neu. Und wenn sie wieder auftauchen, bringe ich sie ihm wieder neu. Und ich lerne das auch. Und mit Gottes Hilfe wachse ich darin, dass ich mich nicht fortwährend immer nur selber sorge, sondern ich lasse meinen Herrn für mich sorgen. Ich bringe ihm alles, ich danke ihm dafür, dass ich es tun darf. Und dann erfahre ich diesen Frieden. Diesen Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt und mich bewahrt in meinem Herzen und in meinem Gedanken in dem Herrn Jesus Christus. Das ist Erfahrung des Paulus gewesen. Nicht irgendwo so eine Lehrtheorie, wo er in einem Theologiebuch, Dogmatikbuch gelesen hat, sondern das hat er in seinem täglichen Leben immer wieder neu praktiziert. Und er wusste sehr gut darum, wie wichtig dieser Friede für ihn war. Und er ist so wichtig für uns, ne? Das ist der Ruhepol in unserem Leben, der Friede, den wir durch den Herrn Jesus Christus mit unserem himmlischen Vater haben dürfen, ist der Ruhepol in unserem Leben. Es ist nicht notwendigerweise der Friede innerhalb einer Familie oder Ehe, der kann manches Mal gestört sein, manches Mal auch so empfindlich gestört sein, dass er also ganz schwierig nur vorhanden ist. Es ist nicht der Friede in der Welt der Arbeit, in der wir uns befinden. Der kann manches Mal auch ganz arg auch durcheinander kommen. Es ist nicht der Friede mit dieser Welt. Als Kinder Gottes können wir nie Friede mit dieser Welt haben. Diese Welt hasst uns, weil wir den Herrn Jesus kennen und zu ihm gehöre und sie hasse auch den Herrn Jesus Christus. Wir werden nie Frieden mit dieser Welt haben können. Das ist nie möglich. Also das ist vielleicht mal ein Geschenk, dass der Herr uns in ruhigere Zeiten auch das erfahren lässt, dass wir nicht fortwährend verfolgt werden. Aber ein Friede in dieser Welt gibt es nicht in der Weise. Aber den Friede, den wir mit unserem himmlischen Vater haben dürfen, durch den Herrn Jesus Christus, das ist der Friede, der alles andere letztendlich auch beeinflusst und unsere Herzen so trösten kann, dass wir geborgen sind, ruhig sein können. Könnt ihr ruhig sein? Nee, wir können das nicht. Ich kann es ja auch nicht. Oder? Aber durch den Frieden, den der Herr Jesus Christus uns gebracht hat, können wir es. Und da möchte ich euch ermutigen, das ist dem himmlischen Vater so ein großes Anliegen und auch dem Herrn Jesus Christus, dass wir diesen Frieden haben. Deswegen wünscht er uns diesen Frieden. Deswegen legt er es am Anfang dieses Briefes auf den Tisch und sagt, ich möchte, dass du diesen Frieden erfährst. Er ist da, er ist für dich da. Er ist für jeden einzelnen Tag deines Lebens da. Du darfst es immer wieder neu ergreifen. Wenn Sorgen da sind, du darfst sie immer wieder neu mir bringen. Und darfst anstattdessen meinen Frieden auch genießen und darin leben. Ich möchte mit diesem letzten Vers, den ich uns vorlese, diese Predigt abschließen. Da wird es vom Herrn Jesus, seine Jünger, am letzten Tag seines Lebens hier auf der Erde vor der Kreuzigung gesagt, im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 27, da sagt der Herr Jesus Christus, ihr dürft es gerne mit aufschlagen, wenn ihr wollt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Bitte denkt daran, alle Versicherungen, die ihr in dieser Welt abschließen werdet, werden euch keinen Frieden geben können. Sozialversicherung, Krankenversicherung, Lebensversicherung, was weiß ich ja, was für Versicherungen. Hausversicherung, Hausratsversicherung, Kfz-Versicherung, nicht? Vollkasko und was weiß ich alles. Ja, das ist das, was die Welt denkt, dass diese Versicherungen letztendlich das Leben sicher machen. Manchmal sind sie ganz nützlich. Ich will nicht sagen, dass es für einen Christ dumm wäre, sein Auto nicht zu versichern. Aber sie sind nicht die Grundlage unseres Friedens. Ne? Das klappt nicht. Also nicht, wie die Welt gibt. Der Herr Jesus hat einen Frieden, der nun viel, viel größer ist. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das ist etwas, was der Herr Jesus ganz genau weiß, dass wir ganz oft erschrecken und verzagen. Ich glaube den Menschen nicht, die mir weismachen wollen, dass sie durch ihr Leben gehen können und sie gar nichts erschreckt und sie allem begegnen können, und gar nicht irgendwo Angst habe. Das ist eine Lüge. Wir haben ganz oft Angst. Nicht? Wir begegnen ganz oft Dinge, die uns erschrecken. Und wir sind oft auch verzweifelt. Wir lassen es aber nicht so die anderen erkennen und sehen. Ne? Wir versuchen immer wieder auch ein Held zu sein. Der Herr Jesus weiß aber, wie es wirklich um unsere Herzen aussieht und was da auch alles drin ist. Und deswegen sagt er es, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Meinen Frieden gebe ich euch. Nun, wenn wir heute Morgen diesen Gruß durchgenommen haben, dann hoffe ich auch, dass ihr das versteht. Es ist nicht ausreichend, einfach so das nachsagen zu können. Wir müssen darin leben. Und das ist etwas, wo wir ganz viel noch zu wachsen haben. Und lernen dürfen und vorangehen können. Ich möchte die Gnade Gottes kennenlernen, noch viel mehr die Hilfe Jesu. Ich möchte jemand sein, der bei der kleinsten Angelegenheit meines Lebens zuallererst einmal diese Hilfe des Herrn Jesus aufsucht. Und ich möchte diesen Trost von dem Herrn Jesus für mich noch viel mehr gebrauchen. Nicht? Also noch viel mehr mich trösten lassen, diese Kohlefeuer und diese reich gefüllte Netze. Und ich möchte noch viel mehr in dieser Ruhe mich auch aufhalten, in der der Herr Jesus Christus fortwährend war, in einem Leben, was wie kein anderes Leben gefüllt war, mit vielen Aufgaben, viel Stress, viel, viel Lasten. Und doch immer wieder in dem Friede Gottes hat er sein Werk getan. Es ist so schön, das zu sehen, wenn man durch die Evangelien liest, wie er dazu in der Lage war. Das ist unser Erlöser, der uns selber diesen Friede schenken kann und uns ruhig machen kann. Wenn um uns herum auch diese Welle tobt, das ist das, was der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Also, warum seid ihr so kleingläubig? Also, sie waren auf dem Schiff und der Orkan, diese Windböe, die wehte um sie herum und füllte das Boot mit Wasser. Und sie dachte, jetzt gehen wir unter. Und er sagt also, warum seid ihr so kleingläubig? Und stand auf und bedrohte den Wind und die Welle. Wer ist dieser, sagen sie dann, dass er dem Wind und der Welle gebieten kann? Ja, es ist der, der in unseren Herzen durch die Gnade Gottes auch wohnen darf und dort seinen Frieden ausbreiten möchte. Möge der Herr uns dazu helfen, dass wir darin auch wachsen und es lernen. Nun möchte ich am Schluss mit uns gemeinsam noch still werde und bete. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du so gut weißt, was wir brauchen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Und die kommen von dir. Das ist nicht etwas, was wir uns selber anrühren können, wie irgendein Gericht, wo wir selber machen können. Nein, sie kommen von dir. O Herr, und weil sie von dir kommen, sind sie auch wunderbar in der Lage, sich durchzusetzen. Auch wenn wir manches Mal, Herr, gar nicht zurechtkommen, ist deine Hilfe eine wirksame. Ja, wenn wir traurig sind und verzweifelt sind, ist dein Trost ein ganz wunderbarer, der uns tröstet. Und wenn wir unruhig sind und voller Angst, dann ist dein Friede einer, der uns doch selber auch erfüllt. Wir danken dir dafür und lobe dich und bete dich darüber an. Amen. Amen.